Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Und dazu begrüßt sie Britta Fecke. Herzlich willkommen. Besseres Leitungswasser, weniger Einwegplastik. Wir sprechen gleich zu Beginn der Sendung ausführlich über die Reform der EU-Trinkwasserrichtlinie. Außerdem in Umwelt und Verbraucher. Wir berichten von der Solarstromerzeugung in Ägypten. Wir erklären Ihnen, warum Tiere unterm Weihnachtsbaum wirklich keine gute Idee sind. Und geben Ihnen einige Tipps bei der Auszahlung der Riester-Rente. Mit der Reform der EU-Trinkwasserrichtlinie könnte, salopp gesagt, zwei Fliegen mit einer Klappe erschlagen werden. Wir haben zu viel Plastik und somit später Mikroplastik in Fischen und im Wasser. Viele Verbraucher kaufen aber Wasser in Einwegflaschen, weil sie der Wasserqualität des Trinkwassers nicht trauen. Würden sie das Leitungswasser trinken, gäbe es weniger Plastikflaschen und somit weniger Mikroplastik im Wasser. Ob aber mit der Reform der EU-Trinkwasserrichtlinie die Qualität dieses Wassers in unseren Haushalten tatsächlich steigen wird und somit auch die Chance, dass die Europäer mit der Reform der Trinkwasserrichtlinie mehr Leitungswasser trinken und auf Einwegplastikflaschen verzichten, darüber möchte ich mit Uli Petzel, Präsident der Deutschen Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall, kurz DWA, und außerdem Vorstandsvorsitzender der Emscher Genossenschaft sprechen. Herr Petzel, die Grenzwerte für Blei wurden ja schon mal halbiert, von 10 auf 5 Mikrogramm pro Liter. Ist das ein Schritt in die richtige Richtung oder reicht das vielleicht gar nicht?
Guten Tag. Das ist ein Schritt in die richtige Richtung, das kann man nur begrüßen, hat aber in der Gesamtdimensionierung des Problems eine untergeordnete Bedeutung.
Okay, weniger Blei ist also nur ein Spurenelement im Wasser, das uns nicht bekommt. Was sind denn die anderen, auf die wir schauen sollten?
Ich glaube, ganz wesentlich sind die Themen rund um die verschiedenen Chemikalien. Hier hat die Einigung jetzt bei der Trinkwasserrichtlinie ja auch dazu geführt, dass ein Stoff wie Bisphenol A, der als besonders besorgniserregend gilt, weil er eine hormonähnliche Wirkung hat, jetzt nicht mehr gebraucht werden soll. Die Chemikalie kommt also in zahlreichen Alltagsprodukten vor. Sie ist beispielsweise in Plastikflaschen, in Spielzeug, als Weichmacher, in der Innenbeschichtung von Konservendosen und hat inzwischen auch, man hat nachgewiesen, dass es einen schädigenden Einfluss auf die Geschlechtsorgane bei Fischen zum Beispiel gibt und dass hier wahrscheinlich eine Übertragbarkeit auf Menschen auch gegeben ist. Also hier hat man einen weiteren richtigen Schritt gemacht.
Das heißt also, man hat mit diesem Bisphenol A einen Wirkstoff identifiziert, der hormonähnliche Wirkung hat. Aber es gibt ja noch sehr, sehr viele andere Stoffe. Es gibt ja auch wahnsinnig viele Medikamente, die in Rückständen in unserem Trinkwasser sind.
Ja und nein. Ich glaube, hier muss man auf die verschiedenen europäischen Länder, glaube ich, unterschiedlich gucken, wie insgesamt bei der EU-Trinkwasserrichtlinie. Ich glaube, dass wir in Deutschland einen sehr hohen und sehr guten Standard haben, wo man sich um das Trinkwasser keine Sorgen machen muss, wo jeder Bürger auch online nachgucken kann, welche Qualität das Trinkwasser hat. Das ist sehr transparent, sehr nachvollziehbar. Da muss man sich weniger Gedanken machen. Allerdings ist richtig, dass wir gerade beim Thema Spurenstoffe, also Medikamentenrückstände, genau schauen müssen, ob wir nicht weitergehende Reinigungsleistungen bei der Trinkwassergewinnung wie bei der Abwasserreinigung vornehmen müssen.
Ich würde da gerne noch einmal ganz kurz nachhaken. Also gerade bei Rückständen, seien es Drogen oder Medikamente, auch Hormone, die ja im Wasser landen. Ich stell mir das schwierig vor, überhaupt zu suchen in diesem großen Becken nach den verschiedenen Stoffen. Also vielleicht schaut man da nach Bisphenol A, vergisst aber Kokain. Also da ist mir tatsächlich eigentlich doch so ein Mineralwasser, das durch viele Gesteinsschichten nach oben gekommen ist, lieber als so ein rein Uferfiltrat.
Ich glaube, das ist wirklich eine der irrigen Vorstellungen, die in Deutschland auch von der Mineralwasserverkaufenden Industrie auch immer wieder gefördert wird. Wir haben es in Deutschland mit dem Leitungswasser wirklich mit einem Produkt zu tun, das gefahrlos trinkbar ist und deutlich besser ist als die Produkte, die man im Geschäft kaufen kann. Gleichzeitig haben wir es auch bei den Messverfahren inzwischen mit einer so ausgefeilten Technologie zu tun, dass die Wasserversorger in der Lage sind, ihre Wasserqualität sehr genau einzuschätzen.
Das ist aber doch recht teuer, ne? Also diese ganzen Untersuchungen.
In der Tat führen die bisherigen deutschen Gesetzgebungen natürlich zu einem gewissen Aufwand. Trotzdem bleibt der Wasserpreis in Deutschland deutlich unter dem Preis, wenn man Mineralwasser im Geschäft kauft, um ein Vielfaches.
Jetzt kommen Sie ja aus Herten, das ist ein Teil von Jelsenkirchen inzwischen und Scheuven ist auch nicht weit, also die chemieverarbeitende Industrie. Trinken Sie wirklich gerne aus diesem Gelsenkirchener Hahn Ihr Wasser?
Das mache ich wirklich aus Überzeugung, denn das Trinkwasser kommt aus den Halteranern Sanden, wird also mehrfach gefiltert, wird kontrolliert und ist absolut bedenkenlos trinkbar.
Jetzt gibt es ja auch Gebiete in Niedersachsen mit sehr intensiver Tierhaltung, wo zum Teil sogar auch noch die Gülle der Nachbarn auf die Felder getragen wird. Was sagen Sie zu dem Grundwasser dort?
Wir haben dort in der Tat bis zu 40% der Grundwasserkörper, die mit Nitrat belastet sind. Überall dort, wo Leitungswasser, also Trinkwasser, aus den Grundwasserkörpern gewonnen wird, bedarf es besonderer Aufbereitungsverfahren, die dann am Ende dazu führen, dass natürlich alle Grenzwerte eingehalten werden. Aber das erfordert einen besonderen Aufwand. Und wenn wir nicht in der Landwirtschaftspolitik grundsätzlich umsteuern und wegkommen von einer weiterhin Überdüngung der Äcker, dann werden wir hier auch weitere Aufwendungen in der Aufbereitung von Trinkwasser haben.
Das heißt also, so kleine Wasserwerke müssen dann auch einfach finanziell unterstützt werden, oder?
Das ist ganz unterschiedlich zu sehen. Im Grunde genommen ist die deutsche Wasserwirtschaft gut aufgestellt, um das zu machen. Es gibt ja jetzt auch bei der EU-Trinkwasserrichtlinie die Frage, wie messen wir denn bestimmte Dinge? Wie aufwendig sind gerade für die kleinen Wasserwerke die Messverfahren? Hierzu gibt es im Moment ja die Absprache, dass man genau das pragmatisch und einfach handeln will. Hier habe ich die Hoffnung, dass man das auch gemeinsam macht und schafft.
Ich habe in der Anmoderation so ganz salopp von diesen zwei Fliegen gesprochen, die man mit einer Klappe vielleicht erschlagen könnte, nämlich weniger Plastik im Wasser auch am Ende. Wie einfach oder schwer lässt sich denn Mikroplastik überhaupt im Wasser nachweisen?
Das ist gut nachweisbar. Wir haben es bei den normalen Reinigungsverfahren auf Kläranlagen oder mit den normalen Filtrierungsverfahren ist es möglich, 90-95% des Mikroplastiks problemlos zu reinigen und zu filtern. Das stellt heute kein Problem dar. Wenn wir jetzt darüber diskutieren, dass wir weniger Wasser aus Plastikflaschen trinken, so ist das richtig. Das ist eine gute Sache, eine gute Initiative. Wenn man allerdings auf das Gesamtökosystem guckt, wo Mikroplastik ins Gewässer zum Beispiel hineinkommt, so muss man sagen, wird das Problem überhaupt nicht lösen. Denn ungefähr 60-70% des Mikroplastikeintrags in Gewässer stammt aus Reifenabrieb von Autos und LKWs. Und da haben wir noch eine ganz andere Herausforderung vor uns.
Das heißt, da müssen wir wieder mehr Richtung Schiene gucken und weg vom Asphalt.
Genau, und andere Beschaffenheiten von Reifen. Das ist heute technisch schon möglich. Leider kostet es ein paar Euro mehr. Und die Reifen- und Autoindustrie ist hier noch lange nicht bereit, ökologischer zu handeln.
Gönnen Sie mir noch einen ganz kurzen Rückblick. Der letzte Sommer war sehr, sehr trocken. Die Winter sind auch trockener ausgefallen in den letzten Jahren. Der Sommer davor war auch sehr heiß und mit wenig Wasser. Welche Probleme bereitet das denn für die Trinkwasserzubereitung?
Noch keine nachhaltigen. Wir wissen aber, wenn der Klimawandel sich so weiter fortsetzt, dass wir in 20, 30, 40 Jahren in der Tat in dem einen oder anderen Gebiet in Deutschland darüber reden werden müssen, was Vorrang der Trinkwasserversorgung bedeutet. Das bedeutet dann eben, dass Leitungswasser weiterhin für den Bürger zur Verfügung steht, aber Wasser dann für industrielle Nutzung, für gewerbliche Nutzung, für das Waschen von Autos, für das Sprengen des Rasens oder auch für die Mineralwasserindustrie dann nicht mehr zur Verfügung steht und dass es dann Konkurrenzkämpfe geben wird. Da haben wir in der Tat eine Diskussion vor uns. Das wird im Moment auch sehr transparent im nationalen Wasserdialog der Bundesregierung diskutiert.
Vielen Dank für diese Aussicht und auch für die Einschätzung der Reform der EU-Trinkwasserrichtlinie. Uli Petzel war das, Präsident der Deutschen Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall und außerdem Vorstandsvorsitzender der Emscher Genossenschaft Lippeverband. Die Bedingungen für die Erzeugung von Solarstrom sind in vielen Ländern im Norden und in der Mitte Afrikas nahezu perfekt. Die Sonne scheint viel und intensiv und in den Wüsten ist auch ausreichend Platz, um Photovoltaikpaneelen aufzustellen. Dennoch setzen viele afrikanische Staaten auf fossile Energieträger. So hat zum Beispiel Ägypten im letzten Jahr noch rund 90% seines Strombedarfs aus Öl und Gas gedeckt. Das soll sich in Zukunft aber ändern. Gut 40 Kilometer nördlich von Assuan wurde eines der größten Solarkraftwerke der Welt eingeweiht. Jürgen Striak berichtet.
Die Zahlen sind beeindruckend. Das Kraftwerk entstand auf einer Fläche von 37 Quadratkilometern. Das riesige Areal mit den blau glänzenden Photovoltaikmodulen sei, so heißt es, mit bloßem Auge aus dem Weltall zu erkennen. Die beiden Baustufen des Solarkraftwerks von Binban, die jetzt mitten in der Wüste in Betrieb gingen, liefern knapp 1,5 Gigawatt Strom. Auf dem Gebiet der Energieerzeugung habe 2014 in Ägypten eine neue Ära begonnen, erklärt Hamdi El-Ritani, der Leiter der Abteilung Solarenergie am Nationalen Forschungszentrum. In jenem Jahr habe die Regierung endlich einen Einspeisungstarif festgelegt. Seitdem ist es dem Staat erlaubt, Strom von privaten Anbietern zu kaufen. Der Tarif gilt für 25 Jahre. Es herrscht also mit Blick auf die Gewinnprognosen für private Stromproduzenten auch Planungssicherheit. Die Anlage von Binban gilt als Beleg dafür, dass Ägypten es mit dem Ökostrom wirklich ernst meint. Dieses Kraftwerk erspart der Umwelt 2 Millionen Tonnen Kohlendioxid pro Jahr. Die Erzeugung erneuerbarer Energie verringert den Einsatz fossiler Brennstoffe, was natürlich die Umwelt schont. An der Errichtung des Solarkraftwerks waren mehr als 30 Firmen aus 12 Ländern beteiligt, unter anderem aus Spanien, Italien, Frankreich und China. Das Investitionsvolumen soll insgesamt 2,1 Milliarden US-Dollar betragen. Einer Studie des Nationalen Forschungszentrums zufolge würde die Anlage schon nach 10 Jahren Gewinn abwerfen. Deshalb hätten viele Firmen ein Interesse daran gehabt, in dieses Projekt zu investieren, sagt Hamdi El-Ritani. Weitere Solarkraftwerke sollen entstehen. Inzwischen würden, sagt der Experte, bereits 6 ägyptische Firmen Solarzellenmodule aus importierten Einzelteilen zusammensetzen. Zukünftig wolle man die Module aber komplett selber herstellen. Immerhin gäbe es im Land in großen Mengen Quarzsand, der ein Hauptrohstoff für die Produktion von Solarzellen ist. Die ägyptischen Wüsten besitzen diesen Stoff in einer besonders reinen Form. Das Ministerium für Militärproduktion wird deshalb die erste Fabrik errichten, in der Solarzellen mit Sand hergestellt werden, der ausschließlich aus Ägypten stammt. Schon seit Jahren schwärmen Experten von den idealen Bedingungen, die Ägypten für die Erzeugung von Solarstrom bietet. Sonne satt, Bauflächen in der Wüste, die nicht mühsam privaten Grundbesitzern abgekauft werden müssen. Ähnlich traumhaft sieht's bei der Windenergie aus. Am Roten Meer weht dauerhaft ein kräftiger Wind in Richtung Küste. Trotzdem bleibt das Land bei der Erzeugung von Ökostrom weit unter seinen Möglichkeiten. Bis 2022 soll sein Anteil auf 20% ansteigen, bis 2035 auf 42%. Die Internationale Organisation für Erneuerbare Energien glaubt aber, dass Ägypten bis 2030 bereits einen Anteil von 53% erreichen könnte. Dazu müssten vor allem bürokratische Hürden beseitigt werden. Nach einem zwar langsamen, aber konsequenten Abschied von fossilen Brennstoffen sieht es ohnehin nicht aus. Nach einem Bericht des Bundesumweltministeriums in Berlin gehört Ägypten zu jenen Ländern, die sogar neu in die Kohleverstromung einsteigen wollen.
Jürgen Striak berichtete aus Kairo. Morgen, Kinder, wird's was geben. Manchmal hat es 4 Beine. Doch Hund, Katze, Hamster oder Kaninchen gehören nicht unter den Weihnachtsbaum. Auch weil viele von ihnen, kurz nachdem der Tannenbaum aus dem Haus geschmissen wird, ebenfalls auf die Straße gesetzt werden oder in den Schlossteich, je nach Tierart. 10.000 Haustiere leben allein in Schleswig-Holstein auf der Straße. Wenn sie Glück haben, bringt sie jemand ins Tierheim. Das Problem ist nur, viele dieser Heime sind überfüllt und wissen nicht, wie sie die Näpfe ihrer Schützlinge überhaupt noch füllen sollen. Wie beispielsweise das Tierheim in Lübeck, dem die Insolvenz droht. Hauke von Hallern war dort.
Schwer erziehbare Hunde, ausgesetzte Katzen. Jeden Tag hofft Tierheimleiterin Elena Kuschitz, dass sie ihren Schützlingen auch weiter eine Zuflucht auf Zeit geben kann. Lilly ist vor 2 Monaten dazu gekommen.
Das ist ein kleiner Husky-ähnlicher Hund, nennen wir es Mini-Husky. Das ist ein Fundtier, die wurde in Lübeck gefunden mit Geschenkschleifen um den Hals. Und kam dann so zu uns. Kann man jetzt raten, ne? War es ein Geschenk, ein vorweihnachtliches Geschenk und dann doch nicht mehr gewollt, ne? Sollte es ein Geschenk werden und ist dann abgehauen, weiß man nicht. Was wir sagen können ist, dass wir sie die erste Nacht hier drin hatten und sie alles kaputt gemacht hat.
Tiere als Weihnachtsgeschenk, die dann ausgesetzt werden und später für volle Tierheime sorgen. Jana Hoga von der Tierschutzorganisation PETA kennt das Problem. Ihrer Meinung nach gehören Tiere grundsätzlich nicht unter den Weihnachtsbaum. Wenn Eltern ihre Kinder an die Themen Haustiere und das Übernehmen von Verantwortung heranführen wollen, gäbe es andere Möglichkeiten.
Das ist natürlich eine große Überlegung und es trägt eine ganz große Verantwortung, ein Tier aufzunehmen oder zu adoptieren. Wir bitten alle Menschen, die sich tatsächlich genug Gedanken gemacht haben darüber, ein Tierheim zu besuchen, dort einen tierischen Mitbewohner zu adoptieren. Es gibt mittlerweile ganz tolle Patenschaften, die viele Tierheime anbieten oder dass man sich eben jetzt die Weihnachtszeit nimmt tatsächlich und dort versucht, einen tierischen Mitbewohner kennenzulernen, den man dann eben ganz in Ruhe auch aufnehmen kann.
Ein beliebtes Geschenk zu Weihnachten seien auch exotische Tiere, zum Beispiel Reptilien, darunter auch giftige Tiere, erklärt Hoga.
Hier hat man ganz, ganz häufig das Problem, dass diese Tiere den Menschen tatsächlich irgendwann über den Kopf wachsen. Das heißt, sie werden entweder zu groß, die Kosten sind ganz, ganz häufig nicht vorauszusehen von diesen Menschen. Und ja, oftmals werden gerade Schildkröten oder auch Schlangenarten ausgesetzt. Das stellt zum einen teilweise eine Bedrohung für die Bewohner dann in diesem Gebiet dar. Zum anderen natürlich auch eine Bedrohung fürs Tier, oftmals in Lebensgefahr, wenn die Tiere überhaupt gefunden werden.
Viele Fundtiere sind abgemagert und müssen wochenlang aufgepäppelt werden. Tierheimleiterin Elena Kuschitz arbeitet 80 Stunden die Woche. Trotzdem steht das Lübecker Tierheim vor dem Aus.
Wir haben jetzt noch ein Jahr Zeit und dann sind wir insolvent. Also wir sind jetzt an den Reserven. Das mussten wir sehr, sehr lange, nie. Und jetzt müssen wir die Reserven aufbrauchen. Und wenn die nicht mehr da sind, dann ist halt auch wirklich gar nichts mehr da.
15 Euro pro Tag zahlt die Stadt für jeden Fundhund, 8 Euro für jede Katze, 28 Tage lang. Das reicht nicht, weil viele Tiere länger bleiben müssen. Und wenn Tiere wie Falco von Frauchen oder Herrchen abgegeben werden, gibt es gar kein Geld. Pflege brauchen sie trotzdem.
Jetzt gibt es seinen Fuß zu untersuchen. Das sieht man hier ganz gut, dass die Zehe dick ist. Liegt auch ein bisschen daran, dass Falco immer versucht, durch die Zäune durchzugehen.
Die medizinische Versorgung ist teuer. Viele der ausgesetzten Tiere sind krank. Jedes Jahr gibt der Verein 150.000 Euro für den Arzt aus. Ein Fünftel des Budgets. Auch Falco muss zum Tierarzt.
Also es sah viel, viel schlimmer aus, ne?
Es ist noch ein bisschen geschwollen.
Ne? Darf er mit Schuh denn schon mal ein bisschen spazieren gehen?
Mit Schuh darf er gerne ein bisschen spazieren gehen, genau. Das tut ihm auch nicht mehr weh hier. Ist noch ein bisschen geschwollen, also das braucht einfach noch ein bisschen, bis es abheilt.
Gut gemacht.
Große Erbschaften haben das Tierheim immer wieder gerettet. Doch solche Spenden sind weniger geworden. Auch deshalb sind die Rücklagen fast aufgebraucht. Dazu die Vorsitzende des Tierheims, Susanne Tolk, mit.
Es braucht nur einmal jetzt eine größere Reparatur anstehen oder wie auch immer, eine größere Ausgabe anstehen und dann sind wir pleite. Und wie soll es weitergehen?
Noch kann sich Elena Kuschitz gut um ihre Tiere kümmern. Die Angst vor der Insolvenz müssen sie und ihre 6 Kollegen aber mit ins kommende Jahr nehmen.
Was mit den Tieren passiert, die nach dem Weihnachtsfest auf der Straße landen, das schilderte Hauke von Hallern am Beispiel des Tierheims in Lübeck.
Adventskalender. Klimaideen für den Alltag.
Ich heiße Sebastian Schlange, ich bin 37 Jahre alt und leite die Korrektiv-Klimaredaktion. Und im Bereich Mobilität versuche ich jetzt gerade mit meiner kleinen Tochter die Strecke zur Kita. Das sind ziemlich genau 2 Kilometer, die ich dann morgens meistens mit dem Auto fahre und dann in die Bahn umsteige, um zur Arbeit zu kommen, einfach mal mit dem Fahrrad zurückzulegen. Das ist eine Hürde für mich, das merke ich. Aber ich bin sehr zuversichtlich, dass ich das jetzt auch bald mal hinbekomme.
Und Schnee droht dem Mann zumindest nicht. Frau Gereier war das mit dem Adventskalender.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Zulagen prüfen, Raten anpassen. Einfach zu verstehen war das Riester-Sparen wohl nie. Und leider gibt es auch für die Auszahlungsphase, so zumindest die Stiftung Warentest, keine Entwarnung. Denn Riester-Sparer können nicht nur zwischen mehreren Auszahlungsformen wählen, auch individuelle steuerliche Aspekte spielen weiterhin eine Rolle. Der Verbrauchertipp von Dieter Nürnberger.
Der Staat gibt und der Staat nimmt. Dieser Leitspruch gilt besonders für die Auszahlung einer Riester-Rente. Die Mittel, die die Sparer zur zusätzlichen Altersvorsorge aufwenden, verringern zwar seit 2005 mehr und mehr die eigene Steuerlast in der Ansparphase, dafür jedoch werden die Renten zunehmend steuerpflichtig. In der Regel dürften die meisten von dieser Umstellung profitieren, da im Rentenalter die Einnahmen geringer sind als im Erwerbsleben. Dennoch nicht einfach zu durchschauen, sagt Katharina Henrich, Rentenexpertin bei der Stiftung Warentest.
Riester wird nachgelagert besteuert und oft beschweren sich Verbraucher eben auch bei uns, dass die Förderung praktisch durch die Steuern wieder ganz aufgefressen würde. Das ist erstmal Entwarnung nicht der Fall, aber es geht natürlich ein großer Batzen an Förderung wieder weg durch die nachgelagerte Besteuerung.
Für die Auszahlphase kommen vier Varianten in Frage. Die Standardversion ist die lebenslange Rentenzahlung. Je älter man wird, desto mehr hat sich Riestern dann rentiert. Wer will, kann sich auch maximal 30% der Ansparsumme auszahlen und den Rest verrenten lassen. Ebenso ist es möglich, das Geld in Wohneigentum zu investieren. Und selbstverständlich könne man auch förderschädlich kündigen. Allerdings müsste dann die gesamte Förderung zurückgezahlt werden. Riester-Sparer sollten sich somit frühzeitig um die für sie geeignete Auszahlform kümmern. Am besten schon ein paar Jahre vor Rentenbeginn. Zu diesem Zeitraum ist es auch noch möglich, an einigen Stellschrauben zu drehen. Ein Beispiel.
Viele, vor allem Banksparplan-Sparer, sind sehr enttäuscht von dem Angebot für die Auszahlphase und möchten wechseln. Aber Versicherer, die im Allgemeinen eine etwas bessere Auszahlrate bieten, die nehmen nicht direkt zur Auszahlphase Kunden, sondern die meisten halt doch nur mit 5 Jahre Vorlaufzeit.
Auch wer das angesparte Riestergeld in Wohneigentum investieren will, sollte rechtzeitig handeln, da diese Auszahlung bei der zentralen Zulagestelle für Altersvermögen beantragt werden muss. Ohne Besteuerung funktioniert auch diese Variante nicht, aber...
Das kann zum Beispiel sein, dass man Darlehen zurückzahlt, schneller zurückzahlt, sich die Kreditraten spart, dann ist man eben flüssiger im Alter. Oder dass man in altersgerechten Umbau investiert. Wenn man diese Möglichkeit hat, dann raten wir da doch stark zu.
Und leider kann es auch Riester-Fälle geben, die geradezu kontraproduktiv enden, wenn nämlich das angesparte Guthaben zu Rentenbeginn sehr gering ist, weil der Vertrag zu spät begonnen wurde oder zwischenzeitlich geruht hat. Es geht um den Sonderfall einer Abfindung, sagt Warentesterin Katharina Henrich.
Wenn eine Rente rauskäme, die niedriger als 32 Euro im Monat wäre, dann bekommt man das Kapital auf einen Schlag ausgezahlt. Und steuerlich ist das sehr nachteilig, weil das Einkommen natürlich in die Höhe geht dadurch und man dann sehr hoch besteuert wird in dem Jahr.
Tückisch vor allem für vergleichsweise gut situierte Rentenempfänger, da hier die Steuerlast mitunter sogar höher sein würde als die gesamte Riester-Förderung. In solchen Fällen kann sogar eine Kündigung günstiger sein. Es hilft also nichts, sagt die Stiftung Warentest. Da jeder Steuerfall anders ist, sollten sich Riester-Sparer rechtzeitig vor der Auszahlphase einen Überblick verschaffen. Vor allem bei höheren Einkommen, am besten mit Hilfe eines Lohnsteuerhilfevereins oder eines Steuerberaters.
Der Verbrauchertipp von Dieter Nürnberger. Und zum Schluss noch eine aktuelle Meldung. Nach dem Schiffsunfall vor den Galapagos-Inseln haben die Behörden eine Naturkatastrophe nach eigenen Angaben verhindert. Die Ausbreitung von Dieselkraftstoff auf dem sinkenden Schiff sei unter Kontrolle, das teilte Ecuadors Regierung mit. Eine Reihe von Maßnahmen wurden ergriffen, um die möglichen Auswirkungen zu mildern, erklärte das Büro des Präsidenten. Zuvor hatten die Behörden den Notstand ausgerufen, weil der austretende Kraftstoff aus dem sinkenden Schiff das Naturerbe bedroht. Mit dieser Info verabschiedet sich Britta Fecke. Ihnen noch einen schönen Tag.